Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist absolut unverantwortlich, die bereits vereinbarten Gesetze zu blockieren. Ich spreche aus Ihnen als Schwedin, als Parlamentarin, als junge Europäerin, als Liberal.
Klartext war das von der schwedischen Europaabgeordneten Emma Wiesner Mitte März. Gerichtet an die deutsche Bundesregierung, das Aus für Verbrenner-Neuzulassungen ab 2035 nicht länger zu blockieren. Und genau damit hatte der deutsche Verkehrsminister und FDP-Mann Volker Wissing ja die Koalition und auch und vor allem die EU überrascht. Und die Mahnung, die wir da eben gehört haben, die kam nicht von einer Grünen im Europäischen Parlament. Emma Wiesner gehört im EP zur liberalen Fraktion, genau wie die FDP. Der Streit um das Verbrenner-Neuzulassungsaus ab 2035, der ist jetzt eventuell doch auf der Zielgeraden. Und das ist gleich unser erstes Thema. Und dann hätten wir noch das.
Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Deswegen glaube ich, ist diese Koalition auch in der Pflicht, diesen gemeinsamen Erkenntnisschritt, der ja dann Deutschland repräsentiert, durchzuhalten und nach vorne zu bringen.
Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist.
So tönt es aus der selbsternannten Fortschrittskoalition in dieser Woche. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck war das. Und der FDP-Vize Wolfgang Kubicki gehört zur Vollständigkeit allerdings dazu, dass der sich kurz danach auch für den Putin-Vergleich entschuldigt hat. Trotzdem, das Ampelklima ist zuletzt spürbar rauer geworden. In einem Frühjahr, in dem die Ampel eigentlich im Wegschaffmodus sein müsste, beim Klimaschutz vorankommen, den Haushalt auf die Reihe kriegen, Digitalisierung, Infrastruktur. Die Themen sind und bleiben dringlich. Wir fassen diese wilde Woche nochmal zusammen. Und wie die Chancen stehen, dass die Ampel dann am Wochenende beim Koalitionsausschuss wieder in den Wegschaffmodus kommt, das hören wir gleich von unserem Korrespondenten Frank Capellan in Berlin. Das ist der Tag, heute, am 24. März 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi.
Ich muss sicherstellen, dass nicht nur im nächsten Jahrzehnt, sondern auch darüber hinaus für alle Bürgerinnen und Bürger, die auf ein Auto angewiesen sind, ein bezahlbares, individuelles Mobilitätsangebot zur Verfügung steht. Und bezahlbare Preise, die entstehen in der Regel nicht, indem man Technologien ausschließt und sich nur noch auf einen Weg beschränkt, sondern bezahlbare Preise, die sichert man durch Wettbewerb, Wettbewerb der Anbieter, aber auch Wettbewerb der Technologien.
So hat Volker Wissing, der deutsche Verkehrsminister, heute Nachmittag seine Mission nochmal umrissen. Seine Haltung nochmal erklärt im Streit um die Neuzulassung von Verbrennern ab 2035. Zuletzt hatte er der EU-Kommission einen neuen Vorschlag gemacht, nach der Verkantung der letzten Wochen. Jetzt am Nachmittag hat er auch gesagt, dass ihn die Antwort der EU-Kommission optimistisch stimmt, dass nur noch letzte juristische Fragen geklärt werden müssen. Und unseren Korrespondenten Peter Kapern in Brüssel habe ich vorhin gefragt, wie der Vorschlag denn aussah.
In der Tat, das Ministerium von Volker Wissing hat gestern Abend eine E-Mail an Frans Timmermans in der EU-Kommission geschickt mit einem Vorschlag. Und dieser Vorschlag hat drei Punkte. Der erste Punkt lautet, dass Deutschland in der Tat die Verordnung über das sogenannte Verbrenneraus genauso unterschreibt und ihr zustimmt, wie das schon Anfang des Monats vorgesehen war und wie die Bundesregierung dies im vergangenen Jahr bereits dreimal getan hat, bevor Volker Wissing dann zurückgerudert ist. Punkt 2 dieses Vorschlags läuft darauf hinaus, dass das Bundesverkehrsministerium sich auf die Suche macht nach einem Weg, wie man denn das Ziel von Volker Wissing, nämlich trotz allem den Verkauf von Verbrennungsmotoren, die ausschließlich E-Fuels verbrennen, nach 2035 in dieser Verordnung zu verankern, wie man das rechtssicher erreichen kann. Und da schlägt das Ministerium vor, dass die Kommission einen sogenannten Delegierten Rechtsakt erlassen soll. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren, das eigentlich für wenig wichtige Sachverhalte vorgesehen ist und das die Einspruchs- und Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments und des Ministerrates stark begrenzt. Also sagt Wissing, nachdem wir zugestimmt haben, erlasst ihr, die Kommission, einen Delegierten Rechtsakt, wo drin steht, dass E-Fuel-Autos auch nach 2035 verkauft werden können. Punkt 3 dieses Vorschlags. Sollte dieser Weg des Delegierten Rechtsaktes blockiert werden Und es spricht sehr, sehr, sehr viel dafür, dass er blockiert wird, weil er rechtlich sehr problematisch ist, dann sucht die Kommission einen anderen rechtlichen Weg, im Zuge einer Revision dieser Verordnung doch noch meine Wünsche zu erfüllen. Das ist es, worauf sich Volker Wissing einlässt. Das heißt also, am Ende des Tages sagt Volker Wissing, ich stimme dieser Verordnung zu und ihr versucht bitte irgendwie diese Technologieoffenheit in die Verordnung hineinzubekommen.
Und Peter, du korrigierst mich, wenn ich irre oder wenn ich jetzt heute am Nachmittag was nicht mitbekommen habe, Stand 15.42 Uhr, haben wir noch nicht die offizielle Reaktion der Kommission. Wir wissen aber, was Volker Wissing sagt über die Reaktion der Kommission. Denkst du, das ist so, dass da jetzt wirklich die Einigung auf dem Weg ist?
Ich kann das ganz schwer beurteilen, aber es wäre politisch extrem problematisch, wenn diese Einigung nicht auf dem Weg wäre. Auch der Bundeskanzler hat ja hier beim Gipfel gleich mehrfach gesagt, dass die Einigung sehr bald erreicht werden wird. Und es würde großer politischer Flurschaden angerichtet, wenn das anders wäre. Aber es ist so, dass auf diesen Vorschlag, der gestern per E-Mail aus Berlin nach Brüssel gekommen ist, die Kommission mittlerweile geantwortet hat. Und hier waren eigentlich alle davon ausgegangen, dass spätestens bis 14 Uhr die Sache unter Dach und Fach sein würde. Aber dann wurde es 14 Uhr. Und was wir hörten von Volker Wissing war, nein, wir sind noch nicht so weit. Wir prüfen noch. Wir sind auf einem guten Weg. Es sieht nach einer Einigung aus. Aber noch sind rechtliche Fragen zu klären.
Und dann lass uns das jetzt noch mal genauer anschauen, diesen Prozess. Also Volker Wissing, du hast es ja gerade skizziert, war wichtig, diese Garantie zu haben, dass wenn das Verbrenner auskommt ab 2035, also wir nennen das Verbrenner aus, weil wir die ganze Zeit denken an Autos, die fossile Energieträger verbrennen, Erdöl, Benzin ist es ja bei uns meistens, aber es gibt natürlich auch andere Länder, da wird mit Erdgas gefahren. Und Volker Wissing will, dass dann noch möglich ist, Verbrenner in Betrieb zu halten, die mit diesen sogenannten E-Fuels fahren. Und da wollte er eben ganz sicher sein. Was ich noch nicht verstanden habe, kann er sich denn mit diesem Verfahren, das du schilderst, kann er sich da sicher sein? Also ist in der Sache aus der Perspektive von Volker Wissing damit jetzt überhaupt was gewonnen?
Nein, eigentlich nicht. Denn das ist so, ich habe ja eben schon mal kurz angedeutet, der Delegierte Rechtsakt, das ist ein ganz kompliziertes Instrument, das eigentlich gar nicht dafür da ist, politisch so heikle Themen zu regeln. Das führt dann regelmäßig zu politischem Streit. Es ist so, dass die Kommission nur dann einen Delegierten Rechtsakt erlassen darf, wenn in dem Gesetz, auf den er sich bezieht, schon drin steht, dass die Kommission das Recht hat, einen Delegierten Rechtsakt zu machen. Das steht in dieser Verbrenner-Aus-Verordnung aber gar nicht drin. Und deswegen sagen heute schon Europaabgeordnete, wenn die Kommission tatsächlich ohne diese Ermächtigungsgrundlage einen Delegierten Rechtsakt erlässt, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als nach Luxemburg zu gehen, zum EuGH und dagegen zu klagen. Und auch wenn ich kein Jurist bin, anders als du, Sandra, bin ich sicher, dieser Delegierte Rechtsakt, da wird nie was draus werden. Also bleibt Weg B, den Volker Wissing da vorgeschlagen hat, wenn es nicht zum Delegierten Rechtsakt kommt, dann soll die Kommission einen anderen rechtssicheren Weg vorschlagen, im Zuge einer Revision dieses Gesetz zu ändern. Eine Revision des Gesetzes, also über dieser Verordnung über das Verbrenneraus, war sowieso vorgesehen, 2026. Mhm. Das heißt also, so eine Verpflichtung auf eine Revision des Gesetzes, das tut der Kommission nicht weh. Aber eine solche Revision muss den ganz normalen Gesetzesweg in der Europäischen Union gehen. Das heißt, das Parlament muss zustimmen und der Ministerrat zustimmen. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass Volker Wissing für das, was er will, bislang weder im Parlament noch unter den Mitgliedstaaten eine Mehrheit hat. Alles, was ihm gelungen ist, ist die Organisation einer Blockademinderheit. Aber er hat keine gestaltende Mehrheit für das, was er will. Und deswegen kann man durchaus auch in Zweifel ziehen, dass der Versuch der Kommission, dieses Gesetz zu ändern, auf dem ganz normalen Gesetzgebungsweg, dass der auch nicht funktioniert.
Aber siehst du dann kommen, dass sich die Kommission dann quasi mit den anderen Institutionen anlegt, eben um gegenüber der deutschen Bundesregierung, um gegenüber Volker Wissing im Wort zu bleiben? Das wäre auch ein Dilemma.
Na, Sandra, es geht ja nicht nur um so etwas wie Anlegen, um so ein Kräftemessen oder so ein Seilziehen oder sowas, sondern hier geht es um Rechtstexte, Rechte in der Europäischen Union, die exakt definiert und verteilt sind. Wer darf was in der europäischen Institutionsordnung? Und da steht drin, was die Europäische Kommission darf, nämlich zum Beispiel als einzige Institution Gesetzesvorschläge machen. Das darf kein anderer, auch Herr Wissing nicht. Aber da steht eben auch, dass die Kommission nicht einfach delegierte Rechtsakte erlassen kann, wenn sie Lust dazu hat. Denn dann hätten wir es ja mit einer diktatorischen Kommission zu tun. Und Brüssel ist nun einfach mal gar nicht der Superstaat, wie es manche immer wieder unterstellen, sondern hier ist ein funktionierender Rechtsstaat. Und deswegen kann die Kommission nicht einfach nur um Deutschland einen Gefallen tun, unternehmen, was sie will.
Wir halten fest, heute am Freitagnachmittag, heute am Freitagabend, wir wissen noch nicht genau, wie diese Sache jetzt ausgeht, aber das hast du verschiedentlich auch in der Redaktion geschildert. Ihr in Brüssel geht jetzt schon davon aus, dass der Schaden für die EU, dass der ein ganz erheblicher ist.
Das ist in der Tat so, weil mit diesem Vorgehen der Bundesregierung ein Präjudiz gesetzt worden ist. Daran werden sich jetzt andere ein Beispiel nehmen und das haben auch die Staats- und Regierungschefs, jedenfalls einige von ihnen, die gestern hier zum Gipfel nach Brüssel angereist kamen, deutlich gemacht. Beispielsweise der lettische Ministerpräsident Kristianis Karins, der hat gesagt, diesen Weg, den Deutschland da gegangen ist, den sollten wir nicht beschreiten. Denn wenn Deutschland sich das Recht herausnimmt, einfach nachträglich verabschiedete, beschlossene Gesetze wieder zu ändern und in Frage zu stellen, wer soll denn dann andere Länder davon abhalten, dies genauso zu tun? Man darf nicht vergessen, das ist ein ganz fragiles Gebilde, Europa, wo immer 27 Staaten unter einen Hut gebracht werden müssen, plus das Europaparlament. Und wenn die etwas verabreden, jeweils mit Rückkopplung an ihre Basis, also entweder an alle Abgeordneten oder an die Mitgliedstaaten, wenn die etwas verabreden in dem sogenannten Trilog, dann muss man sich darauf verlassen können, dass das auch wirklich gilt. Denn sonst zerbröselt jede Verabredung über ein Gesetz. Zerbröselt, wenn ein Land hingeht und sagt, oh nee, ich habe mir das nochmal anders überlegt, ich will das jetzt doch lieber anders. Und deswegen kann man annehmen, dass Deutschland hiermit ein ganz, ganz schlechtes Beispiel gegeben hat, das andere, da bin ich mir ziemlich sicher, bei Gelegenheit, wenn ihnen danach ist, aufgreifen werden.
So klingt es, wenn jemand in einem Koalitionsstreit alle Hände voll zu tun hat, um Wogen zu glätten.
Wir haben ja auch wahnsinnig große Aufgaben, das muss man sagen. Das sind nicht nur Krisen zu bewältigen, sondern vor allem auch eben Aufgaben, die uns die Realität stellt, wie der Klimaschutz als sehr, sehr überstrahlende Aufgabe, die ja auch den Bestand unseres Planeten schützen soll, aber auch Digitalisierung, Demografie. Große Aufgaben, die sich nicht im Widerstreit der politischen Lager lösen lassen und deswegen hat sich die Ampel ja zusammengefunden, um an diese Aufgaben ranzugehen. Jetzt dürfen wir da keinen Kulturkampf draus machen.
Hat die SPD-Chefin Saskia Esken heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk-Interview gesagt. Nach einer Woche, die geprägt war von massivem Ampelstress und wie genau das gelaufen ist und wie das auch noch weiterlaufen wird, jetzt am Wochenende mit dem Koalitionsausschuss. Das hilft mir, Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio einzuschätzen. Hi Frank.
Hallo, grüß dich.
Kulturkampf ist ja schon ein guter Einstieg eigentlich für unser Gespräch, also was Saskia Esken gerade sagt. Droht ein Kulturkampf in der Ampel oder ist der schon längst ausgebrochen?
Ja, man kann eigentlich schon den Eindruck gewinnen, dass dieser Kulturkampf schon ausgebrochen ist zwischen den Liberalen und den Grünen. Also das erleben wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder ganz deutlich. Dass die FDP sich beispielsweise versucht, als Freiheitspartei, als Partei der Autofahrer zu profilieren. Eine Partei, die kein Tempolimit will. Eine Partei, die jetzt den Verbrenner nicht uneingeschränkt verbieten will. Und auf der anderen Seite eben die Grünen, die sich selbst als die einzig wahre Fortschrittspartei in dieser sogenannten Fortschrittskoalition sehen, als die Partei, die sich allein um den Klimawandel kümmert, die Druck macht, die Tempo macht, die auch vom Kanzler von Olaf Scholz mehr Führung erwartet und die jetzt das Problem hat, eben als Verbotspartei wieder dazustehen. Und das ist natürlich für einen Vizekanzler wie Robert Habeck da immer eine Gratwanderung. Also er war ja lange Zeit der große Politikerklärer, ist gut angekommen, auch in der Bevölkerung, als es darum ging, die Energiekrise in den Griff zu bekommen und die Abkehr vom russischen Gas. Aber plötzlich steht er als derjenige da, der den Deutschen den Verbrenner und die Verbrennungsheizungen, Gas- und Ölheizungen verbieten will. Und damit macht er sich unbeliebt in Teilen der Bevölkerung, insbesondere dann, wenn eben die FDP mit ihrem Freiheitsbegriff dann immer wieder stichelt. Und das durchquert natürlich für die Grünen alle Pläne, vielleicht doch mal sich als Volkspartei zu etablieren und doch einmal den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen.
Und da gab es diese Woche ja diesen ganz bemerkenswerten Auftritt von Robert Habeck, der ja richtig ausgebrochen ist aus diesem Modus, um den sich die ganze Ampel ja eigentlich immer bemüht haben, diesen konstruktiven Umgang, diesen vertraulichen Umgang. Jetzt kam in dieser Woche dieser Vorwurf von Robert Habeck in den Tagesthemen.
Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Und insofern sind die Gespräche, wie finanzieren wir es genau, eine abgestimmte Ressortvorlage, eine Einigung möglicherweise mit den Koalitionspartnern, zerstört worden. Wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden, des billigen taktischen Vorteils wegen.
Was er meint, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, ist der Heizungsstreit. Also da geht es ja um die Pläne der Ampel, ab dem kommenden Jahr für neu eingebaute Heizungen vorzuschreiben, dass die klimafreundlicher sein müssen oder werden müssen, als sie es bisher sind. Erklär uns das noch mal, was da hin und her ging.
Also für mich ist auch ganz entscheidend, dass die FDP da mitgezogen hat, jetzt aber Rabatz macht und das eben nicht will und diesem Gesetzentwurf, Referentenentwurf, ein frühes Stadium eines kommenden Gesetzes, den in Grund und Boden geredet hat. Also Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, hat das getan. Grundsätzlich hat sich die Ampelkoalition vor etwa einem Jahr darauf verständigt, Öl- und Gasheizungen ab 2045 gewissermaßen zu verbieten. Dann sollen die nicht mehr laufen, damit wir hinkommen zur Klimaneutralität und keinen CO2-Ausstoß mehr eben beim Heizen haben. Und dann hat Habeck sich als zuständiger Wirtschafts- und Energieminister an die Sache gemacht, das umzusetzen, vorzubereiten. Und seine Idee ist, ab dem kommenden Jahr, ab 2024, den Einbau völlig neuer Systeme zu unterbinden. Er hat immer wieder gesagt, Reparaturen an der Gasheizung, die ich vielleicht gerade erst eingebaut habe vor ein paar Jahren, die sind möglich. Aber ab kommenden Jahr soll sich keiner mehr in der Lage sehen und keiner mehr befugt sein, eben eine neue Gasheizung oder eine neue Ölheizung zu kaufen. Er hat davon gesprochen, dass es lange Übergangsfristen geben muss, dass es Ausnahmen geben wird für Eigenheimbesitzer möglicherweise, für Rentner, die sich einen schnellen Einbau einer ganz neuen Heizung, einer Wärmepumpe beispielsweise nicht leisten könnten. Aber trotzdem wurde dann dieser Entwurf von der FDP zerlegt und es wurde in einem frühen Stadium, da hat er recht, von der Bild-Zeitung dann aufgegriffen, was Habeck da plante. Und da wurde meiner Ansicht nach von der Bild-Zeitung auch eine Kampagne gefahren, Habeck verbietet alles. Es wurde der Eindruck erweckt, dass ab dem kommenden Jahr keine Gas- und Ölheizungen mehr erlaubt sein würden. Also das ist dann alles ziemlich zerpflückt worden und das hat Habeck nun auf die Palme gebracht. Und was er da gesagt hat, der Vorwurf, der ist natürlich eklatant, den Habeck da gerichtet hat an die FDP gewissermaßen. Denn da steht im Raum, dass er behauptet, die FDP habe seine Pläne da geleakt und der Bild-Zeitung übermittelt.
Und das ist ja ein wirklich interessanter neuer Zungenschlag, wenn wir zurückdenken an den Start der Ampel. Da war das ja für uns Journalistinnen und Journalisten schon fast nervig, wie Vertraulichkeit da gewahrt wurde, wie konstruktiv da kommuniziert wurde. Siehst du die Ampel da jetzt in einer neuen Phase?
Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch diese Selfie-Mentalität, als man den Koalitionsvertrag ausgehandelt hat. Da hat man sich dann stolz im Internet dann präsentiert. Und da konnte man sich auch zugutehalten, dass da sehr, sehr wenig nach außen gedrungen ist, dass da alles hinter verschlossenen Türen verhandelt worden ist. Und das ist nun schon länger jetzt nicht mehr der Fall. Da werden eben Informationen gesteckt, an Journalisten weitergegeben und dann sieht man eben, dass es da auch einen Streit gibt. Der Kanzler ist da weitgehend abgetaucht. Der hat relativ wenig zu dem Ganzen gesagt. Der verfolgt den Politikstil von Angela Merkel. Er schaut sich das erstmal an, wie sich da auch zwei Koalitionspartner auf einer Bühne gewissermaßen dann zerlegen. Und er hat heute reagiert bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Und wenn der Kanzler so in sich hineingrinst und dann versucht, einen Punkt zu machen, dann merkt man schon, er ist wirklich verärgert über die Berichterstattung, wie sie im Moment stattfindet. Dass da immer gesagt wird, die Koalition ist völlig zerstritten, sie bringt nichts mehr auf die Reihe. Aber es klingt natürlich auch so wie das Rufen im Walde, wenn er dann bei der Kabinettsklausur Anfang März in Meseberg sagte, wir sind da konstruktiv vorangegangen, wir haben uns untergehakt. Und das nimmt man ihm halt nicht ab, wenn wir eben diese Differenzen sehen, die da auf offener Bühne ausgetragen werden. Und ich spiele das nochmal kurz ein, wie dann Scholz heute reagiert hat.
Es ist natürlich so, dass es jetzt möglich wäre zu sagen, alle sagen nichts, worüber sie gerade reden und kommen nur mit fertigen Ergebnissen. Aber da wir ein freies Land sind mit einer freien Presse, die begeistert dafür sorgt, dass man alles genau betrachten und ausleuchten kann, wird es auch schon so sein, dass sie ab und zu mitkriegen, wir sind wirklich bei der Arbeit.
Also okay, da hört man so ein bisschen durch, wie genervt er ist. Ne?
Was du gerade sagst am Ende. Dass er so dieses Scholz-Lachen also, noch anhängt.
Das Scholz-Lachen und ich habe da einen kleinen Witz gemacht und habe mich lustig gemacht über die Journalisten, die meiner Ansicht nach, da muss ich unseren Berufsstand jetzt verteidigen, meiner Ansicht nach aber völlig zu Recht eben auch den Finger in die Wunde legen. Und es lässt sich ja nicht wegdiskutieren, welche Differenzen es da gibt, insbesondere zwischen Grünen und FDP. Und es lässt sich auch nicht leugnen, dass der Kanzler dem bisher mehr oder weniger zugeschaut hat. Jetzt will man natürlich beim Koalitionsausschuss am kommenden Sonntag einige Dinge klären und das wird sicherlich auch höchste Zeit, das nun zu tun.
Die Rolle von Olaf Scholz, der hat ja noch im Herbst, als es den Streit gab zwischen Grünen und FDP rund um die Atomwerkslaufzeiten, da hat er ja zum ersten Mal diese Richtlinienkompetenz des Kanzlers ausgeübt und hat da auch einen Kompromiss dann, würde ich sagen, verordnet, der ziemlich in der Mitte lag zwischen dem, was FDP und Grüne wollten. Und jetzt zuletzt fand ich, konnte man den Eindruck gewinnen, dass Olaf Scholz mehr dran arbeitet, die FDP nicht zu vergrätzen. Könnte das auch der Hintergrund sein von dem Habeck-Rant, mit dem wir ja vorhin eingestiegen sind, dass die Grünen auch mal darauf aufmerksam machen, dass jetzt nicht immer nur die FDP bei Laune gehalten werden muss?
Ja, ganz klar. Da würde ich dir völlig recht geben. Das ist sicherlich so. Also etwa beim Thema Verbrennungsmotoren, Verbrenner aus, da hat der Kanzler dann gesagt, ja, das, womit er auch recht hat, das war ja auch eine Koalitionsvereinbarung, dass wir gesagt haben, wir wollen technologieoffen an die Transformation herangehen und wir wollen uns den Weg nicht versperren für solche ganz neuen Technologien, für die E-Fuels. Er hat aber auf der anderen Seite, und das ist meiner Ansicht nach der große Fehler des Bundeskanzlers, er hat dann zugesehen und abgewartet, wie dann die FDP auf den letzten Metern das Ganze noch an die Wand gefahren hat und die Einigung in Brüssel, die ja eigentlich schon erfolgt war, noch verhindert hat. Und das hat meiner Ansicht nach zu großem Schaden geführt, den sich der Kanzler hätte ersparen können, zu großem Schaden eben auf der europäischen Bühne. Und das andere, dass die Grünen natürlich auch vom Kanzler da mehr Führung erwarten, dass sie erwarten, dass er diesen Streit etwa über die Planungsbeschleunigung nicht einfach laufen lässt. Aber auch da muss man sagen, auch auf diesem Feld ist der Sozialdemokrat eher auf Linie der Freien Demokraten. Denn da wird auch immer wieder gesagt, ja natürlich, wir müssen auch neue Autobahnen bauen und müssen die schneller bauen. Er spricht ja immer vom Deutschland-Tempo in vielen Feldern. Und das will der Kanzler eben nicht beschränkt wissen auf die Sanierung von Autobahnbrücken beispielsweise, sondern auch auf den Neubau von Straßen. Also das wird sicherlich mit dazu beigetragen haben, dass Robert Habeck plötzlich sagte, wir sind doch eigentlich die Einzigen, die den Fortschritt voranbringen, den Fortschritt mit Blick auf Maßnahmen gegen den Klimawandel. Und da erwartet man als grüner Koalitionspartner eben auch mehr vom Kanzler.
Frank Capellan, du beobachtest auch das Wochenende für uns, den Koalitionsausschuss. Dann Dankeschön für diese Einordnung bis hierhin.
Alles Gute. Ciao. Ciao.
Und das war der Tag, heute am 24. März 2023. Lob und Kritik wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mit im Team war heute Malte Hennig und ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.